Wer waren und sind diese großartigen Frauen, die Europa gestalten? Darum geht es im neuen SheWorks Podcast. Europa, das ist ein gemeinsames Projekt von Männern und Frauen. Wir stellen Ihnen Frauen vor, die für unsere europäischen Werte stehen. Mein Name ist Heike Pilz-Enstrasser und ich begleite Sie durch diese Podcast-Serie. Unser Gast, der uns von den Women for Europe erzählen wird, ist Christine Heiden. Servus, liebe Christine.
Servus, Heike.
Christine, heute stehen Frauen im Widerstand auf unserem Programm. An wen möchtest du heute erinnern?
Da ist die Auswahl tatsächlich sehr groß und es war gar nicht so leicht, da eine Auswahl zu treffen, aber ich habe mich für zwei Frauen entschieden. Eine ist so eine Art französische Nationalheilige und die andere wird in Deutschland sehr verehrt. Hast du da schon eine Idee, wen ich da ausgewählt haben könnte?
Wer fällt mir da ein? Ich tippe bei Frankreich auf die Jungfrau von Orléans, obwohl ich von ihr nicht wirklich viel weiß.
Ja, da hast du natürlich ins Schwarze getroffen. Jeanne d'Arc oder Johanna von Orléans, wie sie bei uns genannt wird, ist in Frankreich einfach eine Größe. Sie wird wirklich sehr verehrt. Ich komme dann auf sie auch gleich zurück. Und auch die zweite Frau wirst du erraten, wenn ich dir noch einen Hinweis gebe. Sie stammt aus Deutschland, sie war eine junge Frau, sie war im Widerstand und ist zusammen mit ihrem Bruder hingerichtet worden.
Jetzt machst du es mir leicht. Ich denke da an die Sophie Scholl. Sie hatte ja so ein berührendes Schicksal.
Das stimmt. Sie war ja eine ganz junge Frau und sie steht stellvertretend für viele, die ihr Leben riskiert haben, um gegen den Wahnsinn des Krieges anzukämpfen, die gegen die Vernichtung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgetreten sind. Solche Mutige gab es zu allen Zeiten und in allen Ländern und sehr häufig waren es auch Frauen.
Wir leben nun so lange in Frieden, seit mittlerweile 80 Jahren. Wir können uns nicht mehr vorstellen, unsere Meinung nicht frei sagen zu können, um unser Leben fürchten zu müssen, wenn wir uns gegen die Herrscher stellen würden.
Ich bin mir eigentlich auch nicht sicher, ob ich den Mut aufbringen würde in so einer Situation oder ob ich nicht lieber einfach den Mund halten würde, schon aus Angst um mein eigenes Leben.
Nun bin ich neugierig, was du über diese beiden Frauen erzählen wirst.
Gut, Heike, wir sollten uns nicht verplaudern. Wollen wir mit Jeanne d'Arc starten?
Gerne.
Also, dann erzähle ich ein bisschen etwas aus dem Leben der Jeanne d'Arc. Wir gehen jetzt zurück in das 15. Jahrhundert, 1412 bis 1431. Jeanne d'Arc ist nicht alt geworden, nur 19 Jahre, und hat ihr Leben auf dem Scheiterhaufen beendet. Ein tragisches Schicksal. Mit 17 Jahren hat sie ein Erweckungserlebnis gehabt. Wir sind mitten im Hundertjährigen Krieg. Wenn wir uns frühere Jahrhunderte vorstellen, es wurde ja ständig Krieg geführt. Und Frankreich gegen England, das war ein Hundertjähriger Krieg, immer im Krieg. Also umso größer ist die Idee, dass man jetzt in Europa zusammenarbeitet und dass diese Länder, die so lange immer verfeindet waren, gemeinsam in Europa leben und arbeiten. Also wir sind im Hundertjährigen Krieg. England hat einen Großteil von Frankreich besetzt, der französische König ist de facto entmachtet. Sie haben viele große Städte belagert, zum Beispiel auch Orléans. Und Jeanne ist ein junges Bauernmädchen. Sie wächst ganz einfach auf, ich weiß gar nicht, wie viel die Tochter eines Bauern sie war. Und sie ist sehr fromm und sie hat eines Tages eine Vision. Ihr erscheinen Katharina von Siena und andere Heilige. Und sie sagen ihr, du bist die, die dafür sorgen muss, dass Frankreich wieder souverän wird, dass der König wieder in seine Macht gesetzt wird, dass die Engländer zurückgedrängt werden. Und sie ist so beseelt von dieser Mission, dass es ihr gelingt, tatsächlich Einfluss zu bekommen. Man traut ihr das natürlich nicht zu. Man kann sich das vorstellen, ein Bauernmädchen, das behauptet, sie hat Visionen, dass sie die Engländer verjagen muss, da sagt jeder, naja gut, Psychiatrie hat es damals noch nicht gegeben, aber ganz, ganz koscher kann das auch nicht sein. Man hat sie dann ein bisschen auf die Probe gestellt, hat sie einmal auch machen lassen und hat vor allem gesehen, dass sie über die Gabe verfügt hat, dass sie die Leute begeistert hat, dass sie ihnen wieder Mut gegeben hat. Die Truppen waren schon ganz entmutigt, der König war entmutigt, alle waren so depressiv, würde man heute sagen, haben gesagt, da kann man eh nichts machen und das werden wir nie schaffen und die werden wir nie verdrängen. Und sie hat gesagt, nein, das ist ein sozusagen göttlicher Auftrag und wir können das und wir schaffen das und ich werde das Heer anführen und wir werden die Engländer verjagen. Und diese Gabe zur Motivation, dieses Umdrehen des Denkens, dass sie denen wieder ein Selbstbewusstsein vermittelt hat, dass sie vermittelt hat, wir können das aber, wenn wir an uns glauben, dann können wir das. Eigentlich ganz was Modernes, würden wir heute sagen, oder? Das hat ihr Vertrauen gebracht und tatsächlich auch Vertrauen beim König Karl VI., der auch schon ziemlich kleinlaut war in diesem Krieg. Und sie hat tatsächlich ein Heer leiten dürfen und sie hat es geschafft, dass Orléans befreit worden ist von den Engländern, dass die französischen Truppen wieder gekämpft haben. Und sie hat erreicht, dass Karl VI. In der Kathedrale von Reims wieder als französischer König eingesetzt worden ist. Also sie hat wirklich etwas erreicht. Nur dann ist die Sache schiefgegangen. Ja. Sie wollte dann auch noch weiterziehen mit dem Heer nach Paris und auch Paris entsatzen. Und das ist ihr nicht gelungen. Sie hatte dann, hat sie später dann gesagt, auch eigentlich keine Vision mehr, also nicht mehr wirklich einen Auftrag. Das sieht man auch, dass das oft ein bisschen heikel ist, wenn man nicht rechtzeitig aufhört. Sie wurde dann von den Engländern gefangen genommen. Der französische König hat sich auch nicht besonders gentlemanlike verhalten. Also er hat nicht versucht, sie irgendwie zu befreien oder zu retten. Und man hat ihr dann den Prozess gemacht und in diesem Prozess war es dann natürlich schon so, dass man ihr alles, was sozusagen einer Frau dieser Zeit auch vorzuwerfen war, auch vorgeworfen hat. In der Anklage hat es geheißen, Jeanne hat das Gewand des weiblichen Geschlechts ablegend, was dem göttlichen Gebot zuwiderläuft, grausam Menschen getötet und dem einfachen Volk, um es zu verführen und zu missbrauchen, zu verstehen gegeben, sie sei von Gott gesandt und kenne seine Geheimnisse. Also, dass eine Frau sich wie ein Mann benimmt, also nicht mehr innerhalb der göttlichen Ordnung ist, dass sie auch eine direkte Eingebung von Gott hat und das von sich behauptet und auf diese Art die Leute für sich gewinnt, das macht man ihr dann zum Vorwurf. Sie verteidigt sich in diesem Prozess sehr tapfer, wird aber trotzdem zum Tod am Scheiterhaufen verurteilt. Dann bekommt sie es mit der Angst zu tun, widerruft ihr Geständnis, weil sie hofft, dass sie damit ihr Leben retten kann. Doch einen Tag später schon widerruft sie dieses Geständnis und sie wird tatsächlich dann am Friedhof von Saint-Quentin wird der Scheiterhaufen für sie errichtet. Und sie wird auf sehr grausame Art und Weise dann getötet. Man hat unter ihr das Feuer angezündet und dann erstickt sie natürlich sehr schnell. Man kann sagen, das war ein guter Tod. Aber dann wird erzählt, hat der Henker das Feuer etwas heruntergedämmt, damit die Kleider von ihr abfallen und man diese Jungfrau noch einmal nackt sieht und dann als sich alle sozusagen noch einmal an dieser Frau ergötzt hatten, hat man das Feuer erst hochgezogen und dann ist sie gestorben. Also ein wirklich grausamer Tod, aber eine, die, glaube ich, in Frankreich auch deswegen noch immer verehrt wird, weil sie diesen Glauben an das, dass man auch in ausweglosen Situationen noch etwas erreichen kann, geschürt hat. Und ich glaube, das ist ja etwas, das uns auch heutzutage recht nahe liegt, weil wenn man den Wahnsinn der Weltpolitik anschaut, ist man ja auch manchmal in Versuchung, dass man resigniert und dass man da sozusagen nicht resigniert, sondern sagt, also jetzt warten wir mal ab, es kann sich auch noch etwas ändern. Wir müssen an uns selbst glauben, auch in Europa, wir müssen an unsere Stärken glauben. Dann kann man auch etwas erreichen. Das ist sozusagen die Botschaft der Johanna von Orléans.
Diese Johanna von Orléans hatte offenbar eine ziemlich feste Überzeugung davon, was sie zu tun hatte. Eigentlich ein starkes Stück, dass sie sich getraut hat, wie ein Mann zu handeln und alle Rollenbilder der damaligen Zeit zu brechen.
Ja, das genau so ist es. Und das hat ihr natürlich auch einen hohen Preis abverlangt, das muss man schon sagen. Und vielleicht ist ja das auch der Grund, warum der Widerstand dann doch vielen Angst macht, weil der Preis kann schon hoch sein, wenn man dafür bezahlt.
Ich frage mich das immer wieder, wenn vom Nationalsozialismus die Rede ist, warum haben sich nicht mehr Menschen dagegen gewehrt? Warum hat man da mitgemacht?
Du sprichst ja natürlich die ganz, ganz großen Fragen an. Und ich glaube, man darf das gar nicht als einen moralischen Anspruch von allen erwarten. Es sind wirklich immer Einzelne oder einzelne Gruppen, die sich gegen die Mehrheit stellen. Das muss man wirklich in Freiheit für sich entscheiden.
Und Sie bleiben dann halt im Gedächtnis, weil Sie eben außergewöhnlich gehandelt haben.
Genau, das dauert manchmal. Also meistens in der Zeit, wo Sie leben, wo die politischen Systeme und Verhältnisse noch ganz anders sind, werden sie nicht wertgeschätzt, aber in der Folge, wenn man den Wahnsinn in der Gesamtheit überblickt, dann sieht man auch, was diese Menschen oder diese Frauen Großartiges geleistet haben. So war es auch mit Sophie Scholl, wenn wir über die reden wollen. Man kennt, glaube ich, den Namen der Widerstandsgruppe, bei der sie war, die Weiße Rose. Auch bei Sophie Scholl, wir haben jetzt bei Johanna von Orléans gerade gehört, das waren nur 2 Jahre, wo sie gewirkt hat. Und auch bei Sophie Scholl war es eigentlich ähnlich. Also sie war ja auch eine ganz junge Frau. Sie ist geboren 1921 und 1943 ist sie hingerichtet worden. Also sie wurde nur 22 Jahre, nicht einmal ganz 22 Jahre alt. Diese Sophie Scholl hatte auch eine interessante Lebensgeschichte. Sie stammt aus einer sehr gläubigen evangelischen Familie, 5 Geschwister, ihr ältester Bruder ist Hans Scholl. Diese Familie erzieht die Kinder sehr liberal, legt Wert auf eine gute Bildung. Die Kinder werden da auch alle mit großer Freiheit erzogen und kommen, Jahrgang 1921, ab 1933 sind in Deutschland die Nationalsozialisten an der Macht. Und diese Nationalsozialisten entwickeln sehr schnell eine sehr intensive Jugendbewegung. Man versteht es sehr gut, die Jugendlichen für große Ideale zu begeistern. Das ist etwas, das ja überall funktioniert. Und man tut das, indem man sehr viele Freizeitaktivitäten hat. Man fasst sie in Gruppen zusammen. Man hat Rituale in diesen Gruppen. Die Natur spielt eine große Rolle. Und das alles trifft auch bei den Geschwistern Scholl sehr auf fruchtbaren Boden. Auch Sophie Scholl ist begeistert. Sie schließt sich diesen nationalsozialistischen Jugendgruppen an. Die Eltern sind überhaupt nicht begeistert. Aber in ihrem Wertesystem ist es so, dass sie den Kindern trotzdem die Freiheit lassen. Und Sophie Scholl macht dann die Bekanntschaft von anderen Jugendlichen und lernt dann Jugendliche kennen, die religiös motiviert etwas anderes denken. Sie ist eine sehr intellektuelle Person. Sie wird immer beschrieben als eine sehr burschikose junge Frau, ein bisschen so ein Wildfang, die bei allen Mutproben immer dabei war, die am liebsten geritten ist, gewandert ist. Also sehr sportlich war und sehr intellektuell. Und sie kommt über diese anderen Jugendbekanntschaften dann in Kontakt mit den Schriften des heiligen Augustinus. Und da gibt es dann einen jungen Mann, der später eine ihrer Schwestern geheiratet hat und ein relativ berühmter Architekt geworden ist, Otto Eichner. Und die schließen sich zusammen, diskutieren diese Texte und sagen dann, okay, wenn wir das jetzt lesen, worum es geht, was die Haltung zum Leben ist, was auch eine moralische und ethische Haltung ist, dann müssen wir versuchen, das auch zu leben. Und dieses über das Denken, über das logische Denken gewonnene Selbstverständnis wirkt sich dann so aus, dass sie 1941 herum eine Widerstandsgruppe bilden. Das heißt, sie sagen, was können wir tun, um dieses nationalsozialistische Regime zu stoppen? Wir sind ja schon in einer Ära des Krieges. Ab 1939 ist Krieg, was für viele, die zuerst begeistert waren, die Einstellung schon noch einmal verändert hat, weil man hat ja gewusst, dass nun auch sehr viele Menschen entweder als Soldaten sterben oder auch ermordet werden, vertrieben werden. Es musste ja auch auffallen, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger verschwunden sind. Und diese Widerstandsgruppe überlegt, was sie tun kann. Sophie Scholl studiert schon in München an der Ludwig-Maximilians-Universität, so heißt sie richtig. Ihr Bruder studiert dort auch Medizin und sie fangen mit einfachen Aktionen an. Sie machen Flugblätter und lassen diese Flugblätter an verschiedenen Orten am Unicampus liegen oder auch an anderen Orten. Sie macht auch eigentlich recht wagemutige Expeditionen. Sie fährt mit Flugblättern in der Tasche mit dem Zug an andere Orte oder mit dem Rad und versucht, die dort zu deponieren. Das hätte natürlich schon einmal schief gehen können, weil das war ja nicht ungefährlich. Aber sie hat Glück und wird da eigentlich nie erwischt. Nur Anfang Februar, ich glaube, es war der 18. Februar 1943, das ist ihre sechste Flugblattwelle, also das sechste Flugblatt, das sie produzieren und das sie verteilen wollen, legen sie das in der Aula der Ludwig-Maximilian-Universität in München aus und werden vom Universitätsdiener dabei gesehen. Der ist ein überzeugter Nationalsozialist und liefert sie natürlich sofort aus. Sie werden eingeliefert nach Stammheim. Es wird ihnen sofort der Prozess gemacht. Und innerhalb von 4 Tagen ist das Urteil gesprochen. Und Sophie Scholl wird, wie auch ihr Bruder und ein Kommilitone, der aus Österreich gestammt hat, zum Tode verurteilt auf besonders grausame Art und Weise. Sie werden nämlich enthauptet und werden dann begraben im anschließenden Friedhof. Sophie Scholl wird nachgesagt, dass sie bis zum Schluss unglaublich tapfer war, dass sie von ihrer Überzeugung nicht abgerückt ist. Also sie hat es, das kann man natürlich nicht sagen, vielleicht auch genauso wie Jeanne d'Arc, von der wir gerade geredet haben, mit der Angst zu tun bekommen. Aber sie hat auch dort vor dem im Vernehmungsprotokoll der Gestapo vom 18. Februar 1943 ist festgehalten, dass sie gesagt hat, ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen auf mich nehmen. Also ein unglaublich mutiger Satz für eine so junge Frau. Und jetzt kann man natürlich einwenden, ja, was bringt das? Sie sagt, was sie tun konnte, hat sie getan. Hat das den Krieg gestoppt? Hat das irgendetwas verändert? Oder ist sie einen völlig sinnlosen Tod gestorben? Das müssen sich Menschen im Widerstand ja eigentlich immer fragen, ja. Andererseits muss man sagen, so wie sie das verstanden hat, dass man auch eintreten muss für das, wovon man überzeugt ist und dass jeder eine Verantwortung für das Ganze hat, ist es schon wichtig. Und wenn man sich zum Beispiel die Geschichte Deutschlands anschaut, wie man dann nach dem Krieg versucht hat, mit diesem unglaublichen Wahnsinn, der da stattgefunden hat, irgendwie zurechtzukommen, dann sind gerade die Zeugnisse von solchen Menschen, an denen man sich auch orientieren kann, wo man auch sagen kann, okay, warum waren die anders? Was hat die getragen? Warum haben die anders gehandelt? Und das finde ich schon wichtig, jetzt auch im Sinne der Jeanne d'Arc oder der Johanna von Orléans, dass man einfach sich dann auch wieder an etwas halten kann. Ja? Dass man nicht den totalen Glauben an die Menschen verlieren muss.
Es macht aber trotzdem traurig, dass so junge Menschen so grausam zu Tode kommen. Ihr Tod wirkt so sinnlos.
Ja, das stimmt. Also ich glaube wirklich, dass er sinnlos wirkt. Aber ich glaube, wenn man vielleicht noch einen Aspekt dazu nehmen will, indem man sich an sie erinnert, zeigt es ja schon, dass es nicht sinnlos war. Ja? Also Sinn ist ohnehin ein bisschen eine große Kategorie. Aber ich glaube, es ist gut, gerade an solche Menschen ab und zu denken, wenn es um Zivilcourage geht. Gar nicht, wenn es um die großen Sachen geht. Wir sind ja Gott sei Dank gar nicht in der Situation momentan, dass wir gegen ein autoritäres oder totalitäres Regime uns stellen müssten. Aber die Zivilcourage ist oft im Alltag gefragt. Oder wenn jemand ungerecht behandelt wird, wenn jemand diskriminiert wird, wenn jemand unterdrückt wird. Also zumindest zu überlegen, wie kann ich denn da helfen? Was könnte denn mein Beitrag sein, damit da jemand zu seiner Freiheit kommt?
Danke, liebe Christine, für diese beiden Beispiele. Frauen, die stellvertretend für viele stehen, die ihren Überzeugungen treu geblieben sind.
Genau, und ich glaube, wichtig, dass es darauf ankommt, dass wir sie nicht vergessen und dass wir auch immer wieder daran denken, wenn wir über europäische Werte reden, dass es viele, viele solche Menschen an ganz unterschiedlichen Stellen gegeben hat. Viele Frauen, die irgendwo Essen für Häftlinge versteckt haben, die geholfen haben, Fahrscheine zu besorgen, damit jemand weggekommen ist, die jemanden versteckt haben. Es gibt so 100.000 Dinge und die alle stehen für einen großen europäischen Wert, nämlich dass wir in Freiheit leben wollen.
Und das glaube ich auch, dass wir uns das erhalten wollen. In unserem nächsten Podcast stellen wir wieder eine große Europäerin vor. Dann ist es eine Denkerin von Weltruf. Wer es ist, das wird noch nicht verraten. Ich sage danke für heute. Danke dir, liebe Christine. Danke euch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.